Interessante Menschen mit spannenden Geschichten aus der Lüneburger Heide.
Heidegeflüster.
Mit Frederik Wolf.
Moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute sind wir zu Gast im Kloster Medingen bei Bad Bevensen und treffen Dr. Christine Püttmann. Frau Püttmann ist promovierte Kunsthistorikerin, lehrt an der Leuphana-Universität in Lüneburg und ist seit Oktober 2012 Äbtissin, also die Leiterin des Klosters Medingen. Ich sage herzlich willkommen bei Heidegeflüster und schön, dass wir hier sein dürfen.
Dankeschön, Herr Wolf. Auch herzlich willkommen an Sie hier im Kloster Medingen.
Dankeschön. Frau Dr. Püttmann, ich bin durch Film und Fernsehen sozialisiert und habe bei dem Stichwort Kloster folgende Bilder im Kopf. Frauen in langen schwarzen Kleidern, die eher zurückgezogen hinter altehrwürdigen Mauern leben und in der Gemeinschaft beten und arbeiten. Hat diese Vorstellung noch etwas mit einem modernen Klosterleben im Jahr 2020 zu tun?
Nur bedingt und nur als historische Dimension. Also die schwarzen Kleider haben wir immer noch. Das sind wunderschöne Erbstücke aus dem 19. Jahrhundert, die wir auch gerne immer mal wieder einem erlesenen Kreis von Besuchern zeigen. Mhm. Selber, wie Sie sehen, tragen wir diese nicht mehr, haben aber für die Kirchenbesuche und sonstige festliche Ereignisse die sogenannte Klostertracht, die aber nicht nur tiefschwarz ist, sondern ich würde sagen weiß gehüllt. Man hat ein schönes Schultertuch und eine Schürze aus Batist, hat eine weiße Haube auf und den Klosterorden an. Ansonsten sind wir eigentlich sehr modern und in der Zeit und nicht aus ihr gefallen. Und natürlich wird hier gearbeitet und es wird hier auch gebetet. Aber das bestimmt jetzt nicht so wie im Zusammenhang eines katholischen Klosters den Tagesrhythmus.
Mhm. Bevor wir mit den eigentlichen Fragen beginnen, möchte ich Sie vorher noch etwas näher kennenlernen, wenn Sie erlauben. Und da stellen wir bei Heidegeflüster gerne zu Anfang ein paar Entweder-Oder-Fragen. Frau Püttmann, Kaffee oder Tee?
Da würde der Engländer sagen, it depends. Morgens brauche ich einen Kaffee und nachmittags ist es dann auch mal gut, eine Tasse Tee zu trinken. Und manchmal braucht man abends, gerade im Winter, einen Kräutertee. Also ich bin ein Sowohl-als-auch-Mensch, bedauerlicherweise.
Dann ist das Ihr Joker jetzt.
Ja.
Herz oder Kopf?
Da sieht es mir bei mir genauso aus. Es geht, glaube ich, nicht der Kopf ohne Herz. Und andersrum sollte man zumindest versuchen, den Kopf mit ans Herz heranzunehmen. Was nicht immer klappen kann.
Mhm. Optimistin oder Pessimistin?
Da bin ich eindeutig auf der Optimistenseite.
Okay. Abenteuerlich oder vorsichtig?
Da würde ich sagen, ich bin eine vorsichtige Abenteurerin. Denn manchmal ist es ja auch so, wenn Sie sich neue Dinge ausdenken möchten oder sich mit Bereichen auseinandersetzen, von denen Sie keine Ahnung haben, dann muss man ja mal den ersten Schritt tun und sich aus der Komfortzone herauswagen. Und manches kann dann auch zum Abenteuer werden.
Oper oder Musical?
Da bin ich für die Oper.
Fernsehen oder Buchlesen?
Ich glaube, in der heutigen Zeit braucht man beides, um gut durchs Leben zu kommen. Bücher waren und sind meine Freunde. Sie neigen auch in Rudeln aufzutreten in meiner Wohnung, sich zu stapeln wie Treibsand. Aber es fällt mir schwer, sie abzugeben. Das ist halt so und ich finde sie nach wie vor sehr, sehr wichtig. Aber das Fernsehen und überhaupt die Medienkanäle sind, finde ich, vonnöten, um heute gut und klar durch die Welt zu kommen.
Mhm. Was schauen Sie lieber im Fernsehen? Einen Film über Mary Poppins oder eine Dokumentation mit Mary Beard?
Ganz klar würde ich da Mary Beard den Vorzug geben, wobei ich lustigerweise gerade in der letzten Woche eine Dokumentation gesehen habe über die Autoren der Mary Poppins-Bände, was ich nun mal ganz interessant fand. Aber das an der Seite. Mary Beard ist einfach eine für mich spannende Erscheinung. Ja.
Warum finden Sie die so spannend?
Weil ich das, was sie zu vermitteln hat, nicht unbedingt einfach finde im gesellschaftlichen Zusammenhang. Es geht um klassisches Altertum. Es geht um Griechenland, es geht um Rom. Da würde man normalerweise sagen, also gibt es hier nichts anderes, das gucke ich mir bestimmt nicht an, das höre ich mir auch nicht an, was soll das? Und nun turnt diese äußerst bunte Frau mit ihren grauen, überschulterlangen Haaren durch die Trümmer in Pompeji und schafft es auf eine derart spannende Weise, das Leben in dieser Stadt wieder zu erwecken, auf kleine, aber wirklich auch manchmal anrührende Dinge hinzuweisen und dem Zuschauer zu erlauben, einzutreten in diesen Kosmos, der sie so begeistert und wo man dann zum Schluss einfach merkt, die sind auch nicht anders gewesen als wir. Und wenn sowas passiert, dann hat sie das wirklich geleistet, was man eben tun sollte. Sie hat gut vermittelt.
Sehr schön. Also wenn Sie Interesse haben, schauen Sie mal rein. Mary Beard gibt es auch auf YouTube. Ich habe es gefunden. Was mich total interessieren würde, Frau Püttmann, welchen Lebensweg haben Sie beschritten, um letztendlich 2012 Äbtissin des Klosters Meding zu werden?
Also von Beschreiten kann man eigentlich nur bedingt reden. Ich bin einfach aufgewachsen in Bremen, zur Schule gegangen, habe Abitur gemacht, habe studiert, habe promoviert, habe meine erste Stelle gehabt, habe geheiratet, hatte eine Familienzeit, habe einen Sohn. Dann lief es beruflich immer weiter, dann kam es zu einer Scheidung, dann war ich alleinerziehend und dann war plötzlich die Anzeige in der Zeit, dass die Äbtissin des Klosters Medingen eine Nachfolgerin suchte. Zu der Zeit war mein Sohn in Pristina im Kosovo im Friedensjahr und ich habe gedacht, das ist ja interessant. Und bei Meding war sofort ein Bild in mir, wo ich gedacht habe, da möchte ich mich dann doch mal bewerben. Das finde ich gut. Und mein Sohn hat mich encouragiert und gesagt, dann schick mir mal dein Motivationsschreiben. Dann lese ich mir das mal durch.
Also Sie sind über die Zeitung auf die Annonce aufmerksam
geworden. Genau, dass es das Kloster gibt, das wusste ich schon ganz lange. Ja. Denn wenn man als Kunsthistorikerin in Lüneburg lebt, dann hat man ja mit den Klöstern zu tun. Ja. Und auch während des Studiums waren Kommilitoninnen immer wieder zu diesen sogenannten Teppichwochen unterwegs, wo die kostbaren Teppiche ausgestellt wurden, damals noch jeweils eine Woche lang in Wienhausen zum Beispiel oder eben auch in Lüne. Und somit war ich immer schon ein wenig damit verbunden.
Was sind denn die Aufgaben einer Äbtissin?
Ja, das sind mehrere Abteilungen sozusagen, die man als Äbtissin versieht. Das erste ist ja mal, dass man dauerhaft im Homeoffice ist. Also man geht nicht irgendwann nach Hause und wechselt die Räume, sondern man wohnt da, wo man lebt und arbeitet. Und dann ist es zunächst eine Verwaltungstätigkeit, weil so ein Kloster ja ein öffentliches Gebäude ist im öffentlich-rechtlichen Sinne. Da sind Sie also Verwaltungsvorstand, wenn man so will, stehen der Verwaltung vor, betreuen die Mitarbeiter, die hier, was weiß ich, zahlreich und gut für Haus und Hof sorgen, damit das Ganze in der Form, in der es hier existiert, erhalten bleiben kann. Dann haben Sie eben zusätzlich dazu die Aufgabe, den Konvent zu leiten. Das sind die Damen, die hier leben, die sich entschlossen haben, ins Kloster zu gehen, in einem bestimmten Lebensabschnitt, um nochmal ganz anders Dinge zu tun, gebraucht zu werden, sich vorzunehmen, hier Führungen zu zeigen und auch Musikveranstaltungen zu begleiten und ähnliche Dinge.
Sie sind nicht nur Äbtissin, sondern lehren auch an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Stehen Glaube und Wissenschaft eigentlich für Sie im Widerspruch?
Nein. Denn ich kann jetzt nur mit der Karte Kloster kontern. Klöster waren was? Städte der Wissenschaften. In den Klöstern wurde im Prinzip wissenschaftliche Arbeit geleistet im Mittelalter. Noch viel lustiger, wenn die nach Oxford oder Cambridge gehen, die sehen da die Colleges aus, wie Klöster. Wieder so ein Geviert. So, also Glaube und Wissenschaften schließen sich nicht aus. Für mich persönlich sowieso nicht. Und wenn ich jetzt richtig philosophisch werden will, dann kann ich mit dem Korinther antworten und sagen, unser Wissen ist Stückwerk, stimmt auch. Und jedes Mal, wo ich eine Tür öffne, stehen weitere zur Verfügung, die ich dann auch öffnen kann. Das ist so.
Müssen wir denn ein Stück weit glauben in unserem Leben, damit wir überhaupt klarkommen? Also manche sagen ja, man kann sich auf die Wissenschaft beziehen und das, was sozusagen überprüft worden ist. Aber man kann ja nicht überprüfen, nur man muss ja immer auch ein Stück weit glauben, oder?
Also meine Antwort ist, ich kann nicht ohne Glauben sein. Deswegen bin ich auch hier und so bin ich auch durch mein Leben gegangen. Ich bin auch der Meinung, Und das macht, finde ich, auch nichts, dass wir Menschen halt wirklich begrenzt sind. Und das, was wir uns vornehmen, jetzt nicht im Sinne von christlichem Glauben, sondern woran wir glauben, das bestimmt auch das, was wir sehen und wahrnehmen. Also wir haben immer eine Art der selektiven Wahrnehmung. Das heißt, wenn ich mir irgendwas besonders angucke, weil mich das interessiert, fällt das andere weg. Das ist aber auch da. Und wenn Sie jetzt meine Tätigkeit an der Leuphana betrachten, so habe ich mich auch immer wieder mit der Frage auseinandergesetzt, wie sieht der Mensch denn die Natur? Und da können Sie dann über die Jahrhunderte hochinteressante Positionen sehen. Mal ist er mehr drin in der Natur, mal steht er davor und sagt, ich bin anders, du bist Natur. Das nächste Mal sieht man Ausschnitte aus der Natur. Dann gibt's Phasen, wo man meint, ich mach dich jetzt mal klein und randlich, du Natur. Das nächste Mal sage ich, habe furchtbar Angst vor dir. Siehe die ganze Entwicklung, bis man da mal sich freiwillig in die Alpen bewegt hat und da gewandert ist, hat ewig gedauert. Jetzt fährt man da permanent Ski und zerstört einiges. Aber das findet man auch nicht so schlimm. Also wir wandeln uns ja immer in den Themen und Punkten, die wir setzen, und der Rest fällt weg. Das ist dann entweder Geschichte oder interessiert uns nicht, oder da sag ich dann eben, ach, man sollte doch ab und zu noch mal ein bisschen nach hinten gucken, weil da einfach Geschehnisbögen sich geendet haben und die könnten unter Umständen für uns hilfreich sein, in die Zukunft zu gehen. Wir hätten dann mal so ein Model, das wir dann unter Umständen verifizieren, aber auch verändern können, weil die Zeit eine andere ist. So, deswegen kann ich sagen, für mich ist da der Beweis da, dass man durchaus glauben kann und es einem gut tut zu wissen, dass man hier nicht alleine durch die Gegend läuft.
Schön gesagt. Frau Dr. Püttmann, können Sie einmal bildlich beschreiben, wo wir uns gerade befinden? Einmal in dem wunderbaren Raum, was uns hier gerade eröffnet und, und wie das Kloster Medingen, für diejenigen, die das Kloster noch nicht auf Bildern gesehen haben, wie das so aussieht.
Also das Kloster Medingen ist ein Klostergebäude vom Ende des 18. Jahrhunderts, das dem Rechnung trägt, dass evangelische Damen hier mit einer Äbtissin wohnen wollten. Es hat den bedauerlichen Zustand einer Situation nach einem horrenden Brand gegeben. Das war wohl ein überhitzter Ofen, der hier alles zerstört hatte. Und die Frauen mussten also erstmal wieder zurück in ihre Familien. Die Äbtissin war etwas aufgelöst und es kam ein 27-jähriger flotter Landbaumeister. Und die, um die 90-Jährige und er haben dann zusammen überlegt, was man denn hier mal neu denken kann. Und damit ist Medingen der einzige, in Anführungsstrichen, Neubau, aber mittlerweile ja auch schon in die Jahre gekommen, der das zeigt, was man damals über Kloster für evangelische Frauen so dachte. Wir befinden uns hier im Kapitelsaal. Das ist der Versammlungsort des Konventes an diesem großen Tisch, an dem wir hier sitzen, der gut seine 5-6 Meter lang ist und Corona-bedingt wunderbar 2 Meter breit, sitzt halt der Konvent und bespricht alles, was wichtig ist, um mit diesem Kloster gut und sicher in die Zukunft zu kommen. Natürlich sitzt man hier auch, wenn man mal etwas zu feiern hat und wenn man sich mal unterhalten möchte oder wie auch immer. Das ist ein Kernstück der Anlage. An den Wänden sehen Sie ehrwürdige oder nicht so ehrwürdige Damen aus unterschiedlichen Jahrhunderten in der jeweiligen dort üblichen Kirchentracht. Und das sind alles meine Vorgängerinnen.
Was ist das so für ein Gefühl, wenn man hier auf, das sind ja auch hunderte Jahre Geschichte, auf die man jetzt hier blickt.
Das beruhigt mich.
Beruhigt?
Ja. Jedes Mal, wenn ich hier durchgehe, weil meine Wohnung liegt daneben, dann muss ich also hier ein paar Mal durch, dann habe ich das Gefühl, entweder grüßt mich jene über der Tür, wenn ich rausgehe, um ins Büro zu kommen, okay, mach's mal, und wenn ich abends wiederkomme, dann treffe ich die andere, das ist diejenige, die hier diesen Baum mit begleitet hat, die lächelt mich fein an und sagt, ja, ne? Und dann ist Feierabend.
Und dann ist Feierabend. Was ich gedacht habe, als ich hier aufs Kloster Medingen zugefahren bin, das sieht ja schon aus wie ein kleines Schlösschen. Warum steht das eigentlich direkt hier? Sie haben gerade gesagt, das ursprüngliche Kloster wurde durch einen Brand zerstört und dann wieder neu aufgebaut. Warum aber dann hier der Standort?
Weil die Stabilitas Loci, wie der Lateiner sagt, die Festigkeit des Ortes, eigentlich für Klöster seit Jahrhunderten der Ausschlag war. Also sowohl für benediktinische Klöster als auch zisterziensische. Und dieses ist hier im katholischen Zusammenhang mal ein zisterziensischer Ort gewesen. Mhm. Und das waren eben bestimmte Kriterien, wo man hinging, um ein Kloster zu gründen. Man wollte nicht so an der Hauptverkehrsstraße sein, man wollte auch ein bisschen geschützt sein, man wollte ja schließlich auch von dem Grund und Boden, der das Haus umgab, und musste auch davon leben. Man brauchte Wasser, das ist hier eben auch der Fall, und das hatte sich auch nicht geändert, als man das Ding hier neu gebaut hat. Mhm. Man brauchte immer noch Wasser und man hatte immer noch Gärten, wo man Kartoffeln und Gemüse ziehen konnte. Und da ist ja auch noch ein Wald um die Ecke, das ist auch sehr praktisch. Mhm. Weil das eine oder andere Wild sicherlich hier auch mal gegessen wurde.
Okay. Wie sieht denn so ein Tagesablauf im Kloster aus? Und welche Aufgaben haben die Klosterdamen hier eigentlich in der Gemeinschaft?
Also unser Tagesablauf ist eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass sowohl Äbtissin als auch Mitarbeiter ihren ganz normalen Arbeitstag haben. Mhm. Die Damen, die hier leben und wohnen, sind in der Regel im Führungsbereich sehr aktiv. Die führen, wenn wir nicht gerade Corona haben, führen die also die Touristen, die großen und die kleinen Busgruppen. Und das tun sie während der Saison. Und das ist schon einiges an Arbeit, was man dann pro Tag hier zu leisten hat. Und darüber hinaus haben wir ja auch Musikveranstaltungen, die begleitet werden müssen. Wir haben zusammen mit dem Gustav-Stresemann-Institut auch Veranstaltungen, wo dann immer wieder so das, was man Einsatz nennt, von den Damen geleistet wird. Und dann haben die Damen hier noch ihre Damengärten. Manche haben immer noch Gemüse drin. Viele haben einfach nur eine Oase, in der sie sich wohlfühlen und ein bisschen gärtnern. Und so, und dann haben sie ihre persönlichen Kontakte und Vorlieben. Manche haben früher wahnsinnig gerne Reisen nach Hamburg gemacht und sind in die Oper gegangen. Oder sie gehen zusammen ins Kino oder alleine oder haben Familie hier, versorgen Enkelkinder. Also das runde, bunte Leben bestimmt den Alltag. Natürlich haben wir jetzt, was unsere christliche Gemeinschaft als Klammer betrifft, gewisse wiederkehrende Aktivitäten. Mhm. Das heißt, wir sind jeden Sonntag in der Kirche. Wir haben an besonderen kirchlichen Festtagen das, was man Chorstunden nennt. Da singen wir nicht, sondern das ist der Damenchor, der als Relikt auch wieder in diese Kirche des vom Ende des 18. Jahrhunderts übertragen wurde, der aber als Nonnenempore bereits in den anderen Klöstern vorhanden war und ist. Also wenn Sie nach Wienhausen fahren, gibt es ja einen ganz bezaubernden Chor zum Beispiel. Und dort treffen wir uns und haben in einem ganz bestimmten Regelwerk dann eine Art Andacht, so möchte ich es mal nennen. Mhm. Und dann haben wir jede Woche eine Andacht am Freitagabend. Und dann kann man sich zum Geburtstag noch eine Chorstunde wünschen. Und ja, so gibt es dann durchs ganze Kirchenjahr verteilt alles Mögliche. Wir haben zum Beispiel immer wieder am 24. August das sogenannte Dank- und Weihfest. Da freuen wir uns, dass diese Klosterkirchengründung am 24. August stattgefunden hat und auch am 24. August die neue Kirche wieder geweiht wurde. Neu ist lustig, also Jahrhunderte alt ist sie ja. Mhm. Und da feiern wir dann mit Gästen erst einen Festgottesdienst, dann gibt's einen schönen Empfang und hinterher sitzen wir im Brauhaus und feiern bei Klosterschnittchen weiter.
Okay. Ich bin beispielsweise ein Typ, der gerne in Gesellschaft ist. Ich bin einfach neugierig auf Menschen, genieße und brauche es aber auch, dass ich meine Rückzugsorte habe. Also genauso gerne bin ich mal alleine und denke beispielsweise nach. Wenn man jetzt hier so, wenn ich das vielleicht mit einer Wohngemeinschaft vergleichen darf, haben die Klosterdamen denn hier die Möglichkeit, auch sich zurückzuziehen?
Natürlich. Also eine Voraussetzung ist, dass man allein sein kann, aber nicht muss. Okay. Und dass man so viel Nähe und Gemeinschaft und Tätigkeit, die man haben möchte, auch bekommen kann. Wir sind nicht aus der Welt gefallen. Und ich würde sagen, diese Balance zwischen Interesse an anderen Menschen und privatem Rückzug, den gibt es hier genauso.
Wenn ich das, wenn ich den Gedanken Wohngemeinschaft nochmal weiterspinnen darf, natürlich versammeln Sie sich hier unter Ihren evangelisch-christlichen Glauben sozusagen, was Sie gerade die Klammer genannt haben und Ihre Leitlinien. Jetzt ist es aber so, aus dem Leben, was ich in einer WG kennengelernt habe, da gibt es ja auch verschiedene Herausforderungen.
Also aber ja,
unterschiedliche Vorstellungen von Sauberkeit, der Gemeinschaftsräume, was gibt's zu essen, der eine macht mehr als der andere. Gibt's sowas auch im Kloster?
Ja, Menschen bleiben Menschen.
Kurze und knappe Antwort.
Klar, ja.
Und dafür sind dann auch Sie als Klosterleiterin da, um vielleicht auch mal zu beschwichtigen und die Wogen zu glätten?
Ja, sicher. Das ist so. Das, ich glaube, überall, wo Menschen zusammen sind, gibt es auch unterschiedliche Auffassungen. Und wichtig ist eigentlich nur, dass man denen Raum geben kann. Und es ist immer wieder ein Aushandeln miteinander. Ich meine, es ist genauso, wenn zwei Leute im Büro sitzen und der stellt immer seinen Becher an eine falsche Stelle und macht immer braune Ränder. Mhm. Und das macht er immer auf meinem Schreibtisch. Dann muss ich auch mal was dazu sagen und nicht nur ostentativ wischen. Also das ist hier nicht anders als überall.
Als überall auch, okay, das ist sehr beruhigend.
Ja.
Ich möchte nochmal das Thema Vergangenheit und Moderne ein bisschen aufgreifen. Ja. Zu früheren Zeiten, korrigieren Sie mich, sollten Klostermauern konkrete Gefahren abwehren oder Schutz bieten. Welche Funktion haben Klostermauern heute noch?
Also sie sind eigentlich nur die äußere Hülle unseres Lebens, die denkmalgeschützt ist. Mhm. Klostermauern im klassischen Sinne sind ja dann hohe Mauern, die den Zugang versperren, wo dann so ein kleines Fenster ist, was aufgemacht wird mit einer Laterne. Wer da? Das gibt es schon seit Mitte des 16. Jahrhunderts bei uns nicht mehr. Und die Besonderheit war hier nun auch noch, dass der Landesherr sehr proaktiv war, diesmal nicht Mauern zu bauen, wie andere Leute jetzt im Moment woanders, sondern sie mit Gewalt niederzureißen. Mhm. Weil da wurde damit verbunden das Abscheiden von der Welt durch Mauern. Ich mache gerade für Instagram so eine kleine Mauerreihe. Mhm. Die erste Mauer, die ich ins Blickfeld genommen habe, ist unsere Gartenmauer.
Ja. Yeah.
Die ist sehr hübsch aus Backstein und hat sich ja einiges gekostet und begrenzt den nordwestlichen Bereich unseres Gartengeländes, weil hinter solchen Backsteinmauern ein wunderschönes Kleinklima herrscht und man dann da früher sicherlich auch Spalieräpfel und Obst gezogen hat und alles gut gedeiht, denn der Nordwesten ist ja unsere etwas schöttelige Wetterecke. Und die nächsten Mauern, ja, die sind gestaltet, die sind die Außenhaut unseres Hauses und die zeigen schon ein bisschen, was dahinter ist. Dass es große Fenster gibt, durch die viel Licht kommt. Dass es eine Kirche gibt, die einen überproportional geringelten Unterbereich hat und dann in der, im Verhältnis zu der des Ankommendes zum Beginn der Mauer, das ist relativ kurz und dann geht es sehr steil nach oben. Und die haben für uns eigentlich nur genauso schützende Funktion wie für jeden, der zu Hause ist und auch ein Haus hat aus Mauern.
Okay. Wissen Sie, ich hatte so ein bisschen so eine romantische Vorstellung, weil ich so das Gefühl habe, dass ja die Gesellschaft so sehr individuell lebt, also sehr zurückgezogen zum Teil. Also Familien leben nicht mehr unbedingt zusammen, sondern sind getrennt und so sagen. Und ich hatte so ein bisschen die romantische Vorstellung, dass wenn die Damen sich hier, sag ich mal, entscheiden für das Kloster, dann entscheiden sie sich ja auch für eine Gemeinschaft und möglicherweise auch gegen Einsamkeit. Ist das vielleicht auch ein Thema?
Mit Sicherheit. Mhm. Man ist nicht isoliert und sitzt nicht alleine und ist sozusagen der Sachwalter der vergangenen Jahre des eigenen Lebens. Mhm. Sondern hier gibt es immer wieder was, was in die Zukunft führt und was zu tun ist. Und es ist eben so viel Nähe wie gewünscht. Mhm. Wenn man das Gefühl hat, man muss mal mit jemandem sprechen, dann nimmt man einfach nur das Haustelefon und ruft an.
Okay. Sie wurden in einem Artikel der Klosterkammer zu Ihrem Amtsantritt 2012 einmal wie folgt zitiert. Wir verstehen uns als christlich-kulturelles Zentrum, das nach außen geöffnet ist. Wie darf ich mir das vorstellen? Ich weiß, so Zitate von vor 8 Jahren sind immer so ein bisschen gemein, aber ich frage es mal trotzdem, weil ich den Gedanken einfach spannend fand.
Ja, so ist es, indem wir nicht uns entscheiden, abgeschlossen für uns irgendwelchen religiösen Ritualen ausschließlich nachzugehen und im Binnenbereich zu klären, wie unser Weg sozusagen als Christen ist, sondern wir sind geöffnet, wir haben die Führungen, die erstmal überhaupt Einblick geben in unser Zuhause. Wir haben die kulturellen Veranstaltungen, wo Menschen von überall herkommen und daran teilnehmen, in guter Zusammenarbeit mit der Region. Wir wollen auch ein Ort sein für die Menschen der Region, um gewisse Fragen, die einfach entstehen, auch gesellschaftliche Fragen, zu verhandeln. Und da haben wir eben auch so eine Reihe, die nennt sich Aufbrüche. Die machen wir zusammen mit dem Gustav-Stresemann-Institut. Und da geht es dann um Fragen. Angefangen, also die erste Veranstaltung war zum Thema Religion und Staat. Und dann haben wir so ein bisschen zwei verschiedene Akteure miteinander ins Gespräch kommen lassen. Der eine war katholischer Mönch geworden und hatte vorher als Mitarbeiter eines Ministers gearbeitet. Und der andere war pensionierter evangelischer Pastor, der aber proaktives SPD-Mitglied war. Und die zwei sollten dann also sich mit Religion und Staat beschäftigen. Und dann wurden die Fragen in Tischgruppen gegeben und da hat man dann weiter diskutiert und dann wurde es zum Schluss zusammengebunden. Und natürlich gab es dann immer hinterher noch ein bisschen was zu essen und zu trinken. Und so haben wir dieses Format weitergeführt, weil ja doch im Laufe der Jahre ganz schön was zu bedenken und ja auch Meinungen abforderte. Es ging dann um die Flüchtlinge. Ja, dann ging es auch mal um ein Flüchtlingsorchester, das hier war und auftrat im Kurhaus. Die waren dann vorher hier und dann konnte man diese Menschen befragen, wie es ihnen gegangen ist und ob sie ihre persönliche Geige retten konnten oder nicht und wie sie überhaupt wieder in die Musik gefunden haben bei dem ganzen Bombenterror und all diese Dinge. Und es kommen dann eben Menschen, die hier wohnen, hierher. Und wenn ich das vielleicht so sagen darf, für mich persönlich ist es eben wichtig, hier in der Region zu sein und sich füreinander zu interessieren und nicht so sehr zu gucken, dass jemand ganz furchtbar Wichtiges hier ist, mit dem ich dann ein Foto mache und dann schlägt man die AZ auf und sagt, oh ja, ist ja auch, ja, das eben nicht. Sondern, nee, die kenne ich. Ja. Und mit der habe ich schon mal gesprochen. Das wäre das Schönste.
Ja. Eine sympathische Einstellung, finde ich. Kann ich das Kloster eigentlich als Urlauber einfach so besuchen? Sie haben gesagt, hier gibt es Führungen, normalerweise, wenn wir nicht gerade in spannenden Zeiten sind. Was können Urlauber hier im Kloster erleben?
Ja, also Urlauber können zu den festgesetzten Führungszeiten, die normalerweise auch auf unserer Homepage genannt werden, kommen. Dann sind regelmäßige Führungen durchs Haus. Wir bieten Langführungen an. Wir bieten zu bestimmten Zeitpunkten auch sogenannte Kurzführungen an. Also wenn man nicht so viel will, sondern nur mal sich einen Eindruck verschaffen möchte, macht man halt nur eine halbe Stunde. Sonst geht man ein bisschen mehr in die Tiefe und sieht noch so manche Sache, die man eben sonst nicht sieht. Und dann dauert es halt ein bisschen länger. Und wenn man aber zu den Führungszeiten aus irgendwelchen Gründen nicht kommen kann, dann kann man bei uns anrufen. Und dann kann man, auch wenn man nur zu zweit ist, eine gesonderte, terminierte Führung machen. Dann kommt man am Donnerstag um 11.30 Uhr und dann empfängt einen die Konventualin und zeigt das Haus, unabhängig von den sonstigen Geschichten. Und wenn man das dann vielleicht getan hat und es übt jemand Klavier in der Kirche und man sagt sich, Mensch, also dieser Chopin, der das ist ja irgendwie schön. Dann sagt man vielleicht, ja, was ist damit eigentlich los? Und dann wird die Konventualin sagen, ja, heute Abend ist ein Konzert. Es gibt eine Abendkasse. Kommen Sie doch wieder. Jo, und dann kommt man nochmal wieder und dann hat man nochmal ein schönes Konzerterlebnis. So, und wenn man dann nochmal wissen will, wie es an Himmelfahrt in den Gärten aussieht, dann kommt man einfach zum Himmelfahrtsgottesdienst. Und dann fangen wir in der Kirche an. Und dann ziehen wir uns alle schöne wetterfeste Sachen an. Und dann gehen wir in die Gärten mit Gitarre und lustigen Gesangszetteln. Ich hoffe, dass wir das nächstes Jahr dann auch wieder mit Herzenslust tun können und gehen mit dem Pastor einmal durch die Gärten. Das finden manche Damen total interessant, natürlich. Mhm. Und wir sind immer fürchterlich bemüht, dass das Unkraut dann auch so mitmacht, wie wir es möchten und sich ein wenig zurückhält. Mhm. Ja, so gibt es die unterschiedlichen Möglichkeiten, mit Medingen sich in Bezug zu setzen.
Jetzt habe ich hier vor mir eine promovierte Kunsthistorikerin setzen. Sie kennen ja alle Führungen. Welche würden Sie mir als Kunsthistorikerin empfehlen? Wo sollte ich, auf was sollte ich im Kloster Medingen auf jeden Fall achten?
Also ich, aber das ist jetzt nur in meiner Profession gegründeter Ansatz, ich würde hier die große Führung buchen und dann würde ich auch fragen, um nochmal vielleicht angesichts von irgendwelchen Dingen, die Ideen, die mir dabei kommen, sozusagen dann auch zu äußern. Und das kann man hier. Keine Frage ist so doof, als dass man nicht eine Antwort bekommen kann.
Welches Klientel kommt denn zu Ihnen ins Kloster? Können Sie das sagen? Ist das bunt gemischt?
Das ist bunt gemischt. Das sind einfach Menschen, die kulturhistorisch interessiert sind. Es sind Menschen, die vielleicht auch religiös geleitet sind. Wir merken das schon, wenn schwierige Zeiten sind, um das mal so zu nennen. Auch gerne mal im November, gerne auch vor Weihnachten, merkt man schon, dass es manchmal so arme Seelen gibt und die dann sagen, ich kann nicht anders, ich glaube, ich muss da jetzt mal irgendwie ins Kloster. Die rufen dann an und fragen, ob sie hier irgendwie sein können. Nur das bieten wir eben nicht. Dann leiten wir aber weiter zu anderen Häusern, die diese Zeit, Kloster auf Zeit Geschichte haben oder auch Auszeiten anbieten, speziell um dann zu sich selber wieder zu finden. Das kann man hier leider nicht. Okay. Aber wir helfen natürlich im Akutfall, das ist ja klar.
Würden Sie noch mal vielleicht einen kurzen Überblick geben, was man hier sozusagen, ich weiß, das ist jetzt in der Kürze der Zeit wahrscheinlich etwas schwierig, aber so überblicksartig für Urlauber, die sich dafür interessieren, was man hier an Geschichte, wenn man so eine Führung macht, im Kloster Medingen erleben kann?
Ja, Sie nehmen eigentlich ein Zeitdokument war, ein bisschen ein eingefrorenes Zeitdokument, das aber so gut durchdacht ist, dass man da drin heute noch ohne sich zu verbiegen leben kann. Und etwas, was mit seiner langen Geschichte dennoch lebendig und, ja, sagen wir mal, der Außenwelt zugewandt ist. Es gibt hier wahnsinnig schönes Silber anzugucken. Es gibt den Äbtissinnenstab zu sehen, der vom Ende des 15. Jahrhunderts ist und heute noch bei Festivitäten von mir getragen wird. Es gibt einzelne interessante Klostergeschichten und Anekdoten zu erfahren. Es gibt viel Material, worüber man nachdenken kann, dass an einem Ort durchgängig Frauen gelebt haben, gedacht, gebetet, aber auch ein Stück weit handfest Hauswirtschaft betrieben haben, Feste gefeiert haben und vielleicht für die Umgebung hier und da auch in gutem Sinne da gewesen sind. Man sollte diesen Kosmos einfach mal angucken und um mit Goethe zu sprechen, da wo die ihn packst, da ist er interessant.
Bei diesem schönen Kloster traue ich mich fast gar nicht zu fragen, aber haben Sie einen Lieblingsplatz in der Lüneburger Heide? Wir versuchen ja auch immer unsere Region so ein bisschen schön darzustellen, den Sie unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht empfehlen können.
Also mehrere für unterschiedliche Stimmungen. Ich bin furchtbar gerne in Lüneburg. Ja. Und da sitze ich auch manchmal ganz gerne draußen und lasse die Menschen so an mir vorbeilaufen. Das hat so was Urbanes. Was ich sehr nett finde, es gibt dort nette Lokalitäten und es gibt dort auch interessante Programme und man kann aber auch einfach nur mal so durch die Stadt laufen oder sich halt mit Freunden treffen. Dann finde ich Undeloo, also wenn man schon richtig Heide will, dann sollte man nach Undeloo gehen. Da kann man herrliche Torten essen, da kann man mit Kutschwagen durch die Heide fahren und genau das Heidefeeling kriegen, was doch in allen Köpfen so drin ist. Und wenn man ein bisschen die ländlich-bäuerliche Geschichte, die ja auch nicht uninteressant ist, erfahren möchte, dann lege ich dann denjenigen ganz gerne das Freilichtmuseum in Hösseringen ans Herz, weil da erfährt man zum Anfassen das Leben der Heidebauern. Und da bin ich auch mal gerne und esse Buchweizentorte.
Buchweizentorte. Ja. Herrlich, ja. Frau Dr. Püttmann, die Zeit rennt. Wir sind schon bei der letzten Frage. Die Amtszeit einer Äbtissin ist, soweit ich das gelesen habe, bis zur Vollendung des 70. Lebensjahres begrenzt.
Ja.
Wenn Sie den Blick jetzt mal in die weite zeitliche Ferne schweifen lassen, was würden Sie sich wünschen, was von Ihrem Wirken als Äbtissin in Erinnerung bleibt?
Ganz einfach, dass es gut weitergegangen ist.
Dass Sie mit sozusagen ein Zahnrad in sozusagen dem Ablauf der Äbtissin
genau,
waren.
Genau, dass ich nicht diejenige war, die die Türen hier geschlossen hat.
Okay.
Ja, dass das, was ich von meiner Vorgängerin übertragen habe, der Zeit angemessen sozusagen weiterentwickelt habe, dass es gut weitergegangen ist, dass uns schlimme Dinge erspart bleiben und dass man sagen kann, ja, das ist gut weitergekommen.
Das ist sehr sympathisch. Ich danke Ihnen vielmals, dass wir zu Gast im Kloster sein dürfen und bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für die tollen Einblicke rund um das Klostermeeting. Ich sage auf Wiederhören und freue mich schon auf die nächste Folge Heidegeflüster. Tschüss.
Lust auf Lüneburger Heide bekommen? www.lüneburger-heide.de. Heidegeflüster. Ein Podcast der Lüneburger Heide GmbH.